SWR 2.
Wie wir trauern und wann wir trauern, ist genauso dem Wandel der Zeit unterworfen wie alles andere auch. Rainer Sörries, Professor für christliche Archäologie und Kunstgeschichte, schreibt in seinem Buch Herzliches Beileid, eine Kulturgeschichte der Trauer, wie sich die sichtbaren Zeichen der Trauer im Laufe der Zeit geändert haben. Trauer ist demnach ein kulturell erlernter Prozess, der auch von den gesellschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen gesteuert wird. Wie Rainer Sörries zu diesem Schluss kommt, das erzählt er jetzt im Reflexegespräch mit Angelika Schett.
Rainer Sörries, Trauerratgeber und Begleiter helfen heute in Hülle und Fülle den trauerwilligen Menschen richtig zu trauern. Haben wir denn verlernt, was einst noch für die Großeltern normal, selbstverständlich war?
Ja, den Eindruck könnte man gewinnen. Es ist aber aus meiner Sicht nicht so, dass wir Trauern verlernt hätten, sondern es sind uns manche Geländer abhanden gekommen, die uns ehedem durch die Trauer geführt haben. Und mit Geländer meine ich alte Traditionen, Rituale, die sich über Generationen durchaus bewährt haben und die ich eben als Gelände bezeichne, weil es der Regelfall war, dass man an diesem Gelände entlang durch die Trauer hindurchgeführt wurde und auf der anderen Seite tatsächlich, das ist der Sinn der Trauer, wieder zum Leben zurückgeführt wurde. Das ist heute alles schwieriger geworden, weil wir mit diesem Gelände nicht mehr so ganz glücklich sind. Die Rituale scheinen uns häufig verstaubt. Und dann haben wir tatsächlich manche dieser Rituale aufgegeben, abgestreift und dann sind wir ein Stück weit, ja, geländerlos geworden. Und jetzt auf diesem Steg ohne Gelände durch die Trauer, da bieten sich eben dann neue Methoden und Fachleute und Möglichkeiten an. Und das sind eben dann die modernen Trauerratgeber.
Und dabei interessiert Sie ja nicht nur dieser Bruch von früher zu heute, sondern auch, wie diese Veränderungen in der Gegenwart aussehen. Sie schreiben ja sogar, die Trauer sei in gewisser Weise unberechenbar geworden. Es sei ein Riesenspektrum völliger Verzicht auf Trauer bis hin zu der Trauer als medialem Massenphänomen.
Oh ja, meine Kulturgeschichte der Trauer, ich glaube sogar, das sind die ersten Zeilen in diesem Buch, die da lauten, die Menschen trauern heute, wie sie wollen, wo sie wollen und wann sie wollen. Ja, das klingt zunächst mal ein Stückchen auch nach Beliebigkeit, mag das auch vorhanden sein, aber es geht zunächst mal darum, dass die Menschen tatsächlich so trauern, wie ihnen eben zumute ist. Und der Tod eines Menschen auf der einen Seite, der muss nicht unbedingt als schmerzlich empfunden werden. Es gibt auch Sterbefälle, Todesfälle, mit denen wir leben können, mit denen wir gut leben können. Und es gibt tatsächlich auf der anderen Seite auch ein relativ modernes Phänomen, Todesfälle von Menschen, die wir im Leben gar nicht kannten, irgendwelche Berühmtheiten, Popgrößen oder Opfer von Katastrophen, von Tsunami bis hin zu Amokläufen, wo wir tatsächlich plötzlich in eine kollektive Trauer ausbrechen und uns mit vielen anderen Tausenden oder Millionen Menschen zu einer riesigen Trauergemeinde versammeln. Das ist in der Tat etwas, was es wohl in der Form, in diesem Spektrum zwischen Nicht-Trauer und kollektiver Trauerhysterie vielleicht sogar schon, was es so früher nie gegeben hat, wo es eben halt geregelt zuging.
Relativ spitz zitieren Sie ja da Henrik M. Broder, der geschrieben hat, so gesehen macht es keinen Unterschied, ob die Menschen Knut oder Elvis, also Knut war der Eisbär in der Berliner Zoo, der starb, oder Elvis gedenken, ob sie das Anne-Frank-Haus in Amsterdam oder Hitlers Obersalzberg besuchen.
Man hat manchmal den Eindruck, wir suchen auch nach Trauer. Also es ist nicht so, dass wir Trauer verlernt haben. Wir tun uns schwer mit der Trauer im sehr persönlichen Bereich. Und da verdrängen wir tatsächlich auch persönliche Trauer, ob das nun tatsächlich die Trauer um ein Menschen ist oder um den Arbeitsplatz oder der Trauer um eine verlorene Ehe oder Liebesbeziehung. Das gestehen wir uns alles nicht zu, denn das wird schon nach wie vor von uns erwartet, dass wir eigentlich stark sind. Und dann bieten sich plötzlich solche öffentlichen Tode, solche Großschadensereignisse, Katastrophen, die bieten sich dann plötzlich an, dass ich meine Trauer leben kann. Denn dort ist es erlaubt, dort bin ich mit vielen zusammen und dahin tragen viele Menschen heute ihre Trauer, die sie sich im Persönlichen gar nicht eingestehen wagen.
Wir haben ja heute Volkstrauertage, kirchlich haben wir aller Seelen, aller Heiligen oder was auch immer. Und da könnten wir ja gut im Kollektiv trauern. Aber diese Tage werden dafür überhaupt nicht mehr benutzt oder in der Regel fast nicht mehr. Dafür aber diese Kollektivtrauern. Also diese kollektiven Bedürfnisse, gemeinsam zu trauern, sind immer noch da, aber sie entzünden sich nicht mehr an den normierten Vorgaben.
Wir hatten ja normierte Vorgaben wie die kirchlichen Feiertage, gerade zum Herbst, aller Heiligen, aller Seelen oder den evangelischen Totensonntag oder eben auch den Volkstrauertag. Diese Tage verlieren insofern an Bedeutung, weil wir nicht mehr um so viele Menschen trauern wollen. Jetzt zum Beispiel aus deutscher Perspektive am Volkstrauertag, es fällt mir ganz, ganz schwer, um 55 oder 60 Millionen Tote zu trauern. Da fällt mir jeglicher Bezugspunkt, jegliche Individualität, das ist einfach viel zu groß und viel zu stark. Deswegen konzentrieren sich heute kollektives Trauerverhalten eher auf kleinere Gruppen. Das können tatsächlich auch Anlässe von Unglücksfällen, von Amokläufen, von Naturkatastrophen sein. Wir beobachten aber auch, dass solche kollektiven Trauerverhalten wieder institutionalisiert wird. Etwa in der Adventszeit, dass das Worldwide Candlelighting, das ist seit einigen Jahren aus Amerika nach Europa herübergekommen, wo am zweiten Adventssonntag jedes Jahr der verstorbenen Kinder getrauert wird. Das ist anscheinend eine sehr viel konkretere und überschaubarere Gruppe, eine Schicksalsgemeinschaft, mit der ich mich eben dann als Betroffener auch verbunden fühle. Und da sehe ich gewissermaßen auch unsere neuen kollektiven Trauertage. Ein anderer solcher Trauertag wird vielleicht mal der Hospiz, der Welthospiztag werden, der im Oktober begangen wird. Oder der Welt-AIDS-Tag. Also unsere kollektive, institutionalisierte Trauerkultur wird sich an solchen besonderen Gruppen und Schicksalsgemeinschaften orientieren. Und so die ganz großen Trauertage, die werden tatsächlich hingegen an Bedeutung verlieren.
In Ihrem Buch, Rainer Sörries, schreiben Sie ja auch, dass es Sie primär interessiert, wie getrauert wird, weniger warum. Und bei dieser Frage nach dem Wie sieht man ja auch, dass da schon ein ziemlicher Unterschied zu früher ist. Sie sprachen ja schon von dem Geländer, an dem man sich entlang bewegt, dass heute eben dies und das sein kann. Und früher hatte das aber ganz klare Regeln. Und wenn wir von früher sprechen, müssen wir das vielleicht auch ein bisschen situieren.
Da muss man tatsächlich einen großen Schnitt machen. Die Menschen waren früher stärker in einer Gemeinschaft angesiedelt und weniger als Individuum. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann hat dieser Tod in erster Linie die Gemeinschaft betroffen, also die gesamte Gruppe oder das Dorf. Wenn der Bäcker verstorben war, gab es am nächsten Tag keine Brötchen mehr. Also eine solche Lücke muss gefüllt werden und das war das ursprüngliche Ziel der Trauer, dass die Lücke, die der Tod eines Menschen in eine Gemeinschaft reißt, dass diese Lücke wieder geschlossen wird. Und das war, jetzt mal grob gesprochen, etwa bis in das 19. Jahrhundert so. Und nach dieser Zeit, die nenne ich auch die Emotionalisierung der Trauer, das hängt auch mit der Individualisierung des Menschen letztendlich zusammen, da wird plötzlich das Hauptthema der Trauer, wird jetzt plötzlich der persönliche Verlust. Die Gemeinschaft ist nicht mehr so stark betroffen, aber betroffen ist jetzt der Einzelne und dann wird Trauer zu einem sehr individuellen Anliegen, in dem ich tatsächlich meine eigene, sehr intime, persönliche Verlusterfahrung zu bewältigen versuche. Früher öffentliche Trauer und heute gewissermaßen private, intime Trauer.
Sie unterscheiden da ja auch zwei Begriffe, die man im Englischen findet, die beide Trauer bedeuten und die wir im Deutschen nicht haben.
Im Deutschen haben wir das Wort Trauer und der Engländer hat glücklicherweise dafür zwei Begriffe. Er kennt nämlich Mourning und Grief. Und Mourning meint im Englischen all das, was an Trauer nach außen hin sichtbar ist. Also die Trauerrituale, wie wir uns in der Trauer bewegen, wie wir uns kleiden, wie wir uns verhalten. All das ist Mourning und das ist auch das, was man kulturgeschichtlich gut beschreiben kann. Deswegen ist das auch der Fokus meine Arbeit. Und Grief, das meint eben tatsächlich das persönliche, das emotionale Gefühl der Trauer. Und den kann man natürlich sehr viel weniger erforschen oder verallgemeinern. Und auch das kann man an einem Beispiel sagen. Früher eine Witwe musste dann nach der gesellschaftlichen Normierung, musste beim Tod ihres Mannes Trauertracht, Witwentracht anlegen. Und zwar egal, ob sie um den verstorbenen Mann getrauert hat oder vielleicht nicht und eher eine lustige Witwe war. Aber früher war sie aufgrund dieses Mourning, dieser Verhaltensweise, gezwungen, genötigt, sich so zu kleiden. Heute hat sie alle Freiheiten, das zu tun oder zu lassen.
Die Trauer im heutigen Sinn ist auch eigentlich mit Blick von früheren Jahrhunderten ein Luxus, den sich die Leute gar nicht leisten konnten.
Trauer muss man sich zeitlich und auch finanziell leisten können. Wir können uns das heute leisten. Denken wir noch mal ein Stück zurück, versetzen wir uns in die Rolle einer Frau, die hat 12 Kinder, die hat ihren Mann verloren, irgendwann im 17., im 18. Jahrhundert. Für die Frau, die nun Witwe ist und 12 Halbwaisenkinder hat, für die ist der Tod ihres Mannes nicht in erster Linie ein emotionales, sondern ein wirtschaftliches Problem. Sie hat jetzt erstmal alle Hände voll zu tun, damit sie sich und ihre Kinderschar irgendwie über die Runden bringt, zumal ja Frauen dann auch in der Regel keinen eigenen Beruf hatten. Also Familie war auch ursprünglich eben keine Liebesgemeinschaft und Liebesbeziehung, sondern in erster Linie eine wirtschaftliche Beziehung, eine ökonomische, gesellschaftliche Einheit. Und da konnte sich die Frau häufig gar nicht erlauben zu trauern.
Bei dieser ritualisierten Trauer, da sagen Sie, es gehe ja auch darum, den Übergang von einem Status in den anderen so quasi phasenweise zu meistern. Man hatte ja auch ganz bestimmte zeitliche Abläufe, wie und bis wann überhaupt getrauert wurde.
Die ethnologische Forschung, die Menschen, die die Völker und ihre Riten und Gebräuche untersucht haben, die haben schon Anfang des 20. Jahrhunderts festgestellt, dass wir an allen Lebensübergängen, an den großen Lebensübergängen, nicht nur Tod, sondern auch Geburt, Erwachsenwerden, Heirat, dass wir an all diesen Lebensübergängen bestimmte Rituale beobachten, die dazu dienen, dass wir einen Status, eine Rolle verlassen und in einen anderen Status, in eine andere Rolle wechseln. Einer der frühen Forscher, Arnold van Gennep, der hat das dann auch mit dem französischen Titel Rite de Passage bezeichnet. Und das ist ja sehr, sehr lautmalerisch, da muss man gar keine Übersetzung machen aus diesem Wort. Das ist eine Passage, durch die man hindurch muss. Und das ist eigentlich, so sagen die Ethnologen, das ist eigentlich in allen Kulturen gleich, derselbe Zweck, eine Rolle zu verlassen und eine andere Rolle einzunehmen. Und die Riten und Rituale sollten dabei helfen, diese Rolle einzustudieren. Das muss man ja lernen, wenn ich vorher Frau gewesen bin, Ehefrau, und ich bin nach dem Tod des Mannes Witwe, dann hat das viele Konsequenzen und eben auch einen anderen Status, eine andere Rolle, und das muss man erst einüben.
Und das Interessante ist ja auch, dass früher die Riten, die man da praktizierte, dazu da waren, auch wirklich Abstand zu gewinnen vom Verblichenen. Heute sieht das ja ein bisschen anders aus.
Ein wesentlicher Teil der durchzuführenden Rituale diente der Trennung vom Verstorbenen. Früher hat man das magisch begründet, dass man sagte, die Toten leben ja eigentlich noch. Wir sprachen dann früher auch von den sogenannten Untoten. Und deswegen hat man Rituale entwickelt, um eine Trennung von den Verstorbenen herzuleiten, dass sie nicht mehr in das Leben der Lebenden hineinregieren können. Viele Rituale, diese alten magischen Rituale, sind verloren gegangen. Manche haben sich erhalten, wie zum Beispiel der Erdwurf. Natürlich denkt heute keiner mehr beim Erdwurf an ein magisches Totenbannungsritual. Aber es ist übersetzt in unsere Sprache der Trauerpsychologie, ist dieses magische Ritual des Erdwurfs ein Trennungsritual. Ein Ritual, was den Abschied vom Verstorbenen bewusst machen soll. Wenn eben nun Erde, ein Meter Erdreich zwischen den Verstorbenen und den Trauernden kommt, dann ist das Schutz vor dem Toten und es ist eben auch Signal des Abschiedes. Und weil wir das natürlich auch nicht mehr so verstehen und wahrnehmen und weil uns diese Trennungsrituale auch wehtun, dieses Poltern der Erde mit den Steinen auf den Sarg, das schmerzt eben auch. Deswegen haben wir irgendwann angefangen, diesen Erdwurf durch den Blumenwurf zu ersetzen oder zumindest parallel als Alternative anzubieten. Und dieser Blumenwurf ist eben sehr viel leichter zu tun, der tut nicht weh, den hört man nicht so und es ist eben ein anderes Bild, was da entsteht, nämlich Liebe über den Tod hinaus und so sieht man, wie aus einem Trennungs- und Abschiedsritual, dem Erdwurf, ist gewissermaßen ein Bleiberitual geworden über den Tod hinaus und daran kann man eben dann auch ablesen, dass Rituale, wenn sie in ihrem Symbolgehalt so verändert wurden, dass sie nicht mehr dieselbe Funktion haben wie früher.
Das Interessante oder Spannende finde ich natürlich auch, dass man wirklich früher bemüht war, nicht nur den Abschied irgendwie klar zu machen zum Verstorbenen, sondern eben sich auch vor ihm schützen wollte, dass er einem nicht mehr so ins Leben reinfunkt. Und heute ist das ja völlig anders. Wir fürchten ja nicht mehr die gestorben sind. Und Sie haben ja auch im Buch geschrieben, dass heute immer noch Bestatter die Toten mit den Füßen voran hinaustragen, was nämlich genau damit zu tun hat, dass die nicht mehr zurückgucken sollen, aber kaum einer weiß noch warum.
Ja, es gibt zahlreiche Relikte dieser alten Rituale, die uns vor dem Toten schützen sollten. Also, dass die Bestatter den Verstorbenen mit den Füßen voraus aus dem Haus, aus dem Sterbezimmer tragen, das sollte natürlich genau dazu dienen, dass der Verstorbene nicht zurückblickt, nicht auf das zurückschaut, was er gegebenenfalls hinterlässt. Seinen schönen Bauernhof mit dem ganzen Tierbestand, auch seine schöne Witwe, die er zurücklässt oder die Kinder, die er mal in seine Fußstapfen gehen soll. All das lässt er zurück, aber das soll er nicht anschauen, sondern sein Blick soll vorausgerichtet sein auf den letzten Weg, auf den Friedhof hin. Und das machen die Bestatter tatsächlich bis heute, ohne groß darüber nachzudenken. Und ich glaube mal, die meisten Bestatter wissen das auch nicht. Man kann allerdings erstaunlicherweise feststellen, dass sollte das mal falsch gemacht werden, kann auch manchmal aus räumlichen Gründen oder Fehler passieren und der Leichnam verkehrt darum hinausgetragen werden, dass das plötzlich bei den Angehörigen, bei den Hinterbliebenen fast sowas wie ein Schock auslöst, obwohl die auch nicht wissen eigentlich, worum es geht. Aber man sieht daran schon auch die Kraft solcher alten Rituale.
Die Fenster in Häusern, die noch in bestimmten Dörfern geöffnet werden, damit die Seele hinaus kann, das sogenannte Seelenloch auch zum Entweichen der Seele, das Verhängen der Spiegel und so weiter, sind ja noch Dinge, die man noch irgendwie so im Kopf hat und die völlig quer dazu stehen, dass wir ja heute teilweise, das schreiben Sie ja auch, den Verstorbenen als Diamantasche sozusagen am Halse tragen, also gar nicht von ihm lassen wollen.
Das ist mit auch einer der ganz großen Unterschiede zu früheren Praktiken, wo man eigentlich wusste, dass es notwendig ist, loszulassen, dass es notwendig ist, vom Verstorbenen sich zu verabschieden und zu trennen, dass wir in der heutigen Zeit genau das Gegenteil beobachten, indem wir feststellen, dass Menschen den Toten gar nicht mehr hergeben wollen. Also es gibt ja nun vielfach den Wunsch, die Asche des Verstorbenen bei sich zu Hause aufzubewahren, entweder wenn einer einen Garten hat, im Garten die Urne beizusetzen oder auch im häuslichen Umfeld, im Wohnzimmer, auf der Kommode diese Aschenurne zu haben. Oder eben gibt es seit einigen Jahren auch die Möglichkeit, Teile der Asche in ein Amulett, in herzförmiges oder in sonstige Schmuckförmchen hineinzugeben. Oder eben dann auch die bislang steilste Lösung, aus der Asche eines Verstorbenen ein Diamant pressen zu lassen oder einen Halbedelstein Stein mit der Asche des Verstorbenen regelrecht zu energetisieren, damit die Kraft des Verstorbenen immer bei mir bleibt. Das ist die heutige Zeit, die nicht loslassen will, was natürlich auch verständlich ist, gerade bei Beziehungen von Menschen, die sehr gut funktioniert haben, dass man dann diese Bereitschaft verlernt hat, auch loslassen zu müssen, was aber eben schwierig sein kann, ich will gar nicht sagen sein muss, aber schwierig sein kann, dass sich der Trauerprozess unter Umständen verzögert oder verlangsamt, weil eben diese Trennung vom Verstorbenen nicht erfolgt ist.
Rainer Sörjes zu Gast in Reflexe anlässlich des Buches Herzliches Beileid, eine Kulturgeschichte der Trauer. Eine Ihrer wichtigen Thesen ist ja, dass Sie sagen, es hat sich auch mit den Medien etwas verändert. Also mit dem Buchdruck zum Beispiel, der den sogenannten Leichenbitter überflüssig machte, bis hin heute zu Internet.
Ja, Internet ist natürlich ein Stichwort par excellence. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die finden es völlig unmöglich, dass man das Internet heute als Gedenkmedium, als virtuellen Friedhof nutzt, dass man eine Trauernachricht oder eine Kondolenz per SMS oder E-Mail-Anhang verschickt und sagen, das ist doch nun endgültig der Kulturverfall und die Pietätlosigkeit hoch drei. Und da ist aber in der Tat daran zu erinnern, dass schon in der Vergangenheit jedes neue Medium auch die Bestattungs- und Trauerkultur verändert hat. Als man den Buchdruck erfunden hatte, da war dann gleich das Modernste, dass die Leichenpredigt auch in gedruckter Form vorgelegt wurde. Oder eben auch die verschiedenen Drucktechniken, die es erlaubten, beispielsweise auch den Trauerzug dann bildlich wiederzugeben. Oder gehen Sie noch ein bisschen weiter, als man die Tageszeitung erfunden hatte, gab es plötzlich auch die gedruckte Traueranzeige und der bis dahin übliche Leichenbitter, den man geschickt hat, um die Todesnachricht zu verbreiten. Der wurde plötzlich arbeitslos und noch ein Beispiel, dann kam die Fotografie und plötzlich hat man angefangen, auch die Verstorbenen zu fotografieren. Es entstand das Totenporträt und in der Grabsteinherstellung hat man plötzlich dann die Porträts der verstorbenen Menschen in Porzellanbildern auf die Grabsteine gebracht. Also die neuen Techniken und Medien, die sind immer gleich auch sehr rasch in die Trauer und in die Erinnerungskultur mit eingeflossen. Ja, und das passiert jetzt eben heute auch fast wie selbstverständlich, könnte man sagen, auch mit dem Internet, dass dieses Medium zu einem ganz großen Erinnerungspotenzial heranreift und wahrscheinlich auch ganz intensive Trauerbegegnungen, Trauerarbeiten möglich macht, auch gerade zum Beispiel in Form von Kommunikation, wenn eben sich Menschen über den Tod eines Verstorbenen, über Internet, über Foren, über Chatrooms und sowas austauschen können.
Wenn wir über den Tod sprechen und wie wir mit unseren Toten heute oder früher umgingen, dann kommen wir nicht darum herum, auch über die Religion zu sprechen. Sie haben vorhin von Grabstätten gesprochen, da schreiben Sie ja, dass mit dem Verlust religiöser Überzeugungen an die Stelle des rituellen Gedenkens der materielle Trauerort Grab überhaupt erst installiert wurde. Also je mehr Atheismus, desto mehr sei im Abendland der Totenkult gepflegt worden. Früher die Unsterblichkeit der Seele, da war das mit den sterblichen Überresten noch gar nicht so wichtig.
Es ist, glaube ich, schon wichtig zu sehen, dass sich Trauerkultur auch analog zur Religiosität des Menschen und der Gesellschaft entwickelt. Viele sagen heute, das Grab, die Grabstätte sei als Trauerort unverzichtbar. Und viele sagen das gerade vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen heute kein Grab mehr haben, eher eine anonyme Stätte oder ein Baum im Wald. Und dann betonen Menschen immer wieder die Notwendigkeit des Grabes. Aber wenn wir überlegen, wann das Grab als Trauerort überhaupt erst entstanden ist, dann kommen wir kaum 200 Jahre zurück, als die Friedhöfe tatsächlich dann so angelegt wurden, dass es Reihengräber gab, dass überhaupt mal jeder Mensch sein eigenes Grab bekam. Und wenn man fragt, was eben vorher war, ja, auch gewissermaßen grüne Wiese auf dem Kirchhof. Aber man hat der Menschen im Gebet gedacht, man hat Seelenmessen für sie lesen lassen, man hat Almosen für sie gegeben. Also all das, was man zumal im katholischen Bereich die sogenannten Seelgeräte nennt. Wir konnten ja etwas tun für die Verstorbenen, die da als arme Seelen im Fegefeuer waren. Und das war auch eine Form der Kommunikation, bis hin etwa dann auch zum Brauch am Allerseelen. einen Tag, wo ja die Verstorbenen zu den Lebenden an diesem Tag zurückkamen. Und da war eben eine kommunikative, eine spirituelle, eine geistliche Verbindung, die einen materiellen Grabort oder gar einen Grabstein gar nicht mehr gebraucht hat. Und erst wenn diese spirituelle Memoria, diese geistliche Erinnerung allmählich auch aufgrund der niedergehenden Religiosität an Substanz verliert, dann suchen sich die Menschen plötzlich einen neuen Trauerort und entdecken das Grab. Und das Grab wird dann tatsächlich über 150, fast 200 Jahre zum Inbegriff des Trauerortes. Und dann geht diese Geschichte heute anscheinend langsam wieder zu Ende, wo es natürlich immer noch Friedhöfe und reguläre Gräber und Grabsteine gibt, wo es aber immer mehr Menschen gibt, die ganz andere, ganz neue Trauerorte entdecken für sich, die ihren Bedürfnissen sehr viel näher sind als vielleicht das Grab auf dem Friedhof.
Was ich noch interessant finde in dem, was Sie schreiben, ist, dass Sie sagen, die Trauernden, die ja heute trauern können, wie sie wollen, wann sie wollen, sind aber auch unter einem gewissen Druck. Früher durfte man passiv sein, man wurde auch getröstet, heute müsse man aktiv Trauerarbeit leisten.
Allein schon der Begriff Trauerarbeit, der uns heute so leicht über die Lippen geht und wir viel zu selten mal drüber nachdenken, was dann das eigentlich bedeutet, Trauerarbeit. Ja, plötzlich wird Trauer in unseren Tagen zu einer Leistung. Das heißt, wir müssen etwas leisten, um anscheinend den Verlust, einen erlittenen Verlust zu überwinden. Und in der Tat, eine Trauerfamilie früher durfte einfach mal die Hände in den Schoß legen. Das Herdfeuer war gelöscht, die Uhr war angehalten, die Nachbarn haben das Essen gekocht, die Nachbarn haben sich um alles gekümmert und man konnte erst mal zur Ruhe kommen und ja, auch passiv Trauerarbeit leisten. Ja, jetzt sage ich selber schon den Begriff leisten. Einfach traurig sein. Und heute reden wir eben von Trauerarbeit und dann kommen auch wieder diese Trauerratgeber ins Spiel, die uns dann raten, also mindestens ein Trauergesprächskreis oder in ein Trauercafé oder vielleicht einen Kurs Qigong für Trauernde oder eben dann doch mal zum Therapeuten oder zum Trauercoach oder vielleicht eine Trauerreise machen. Also da entsteht plötzlich auch nicht nur ein Leistungsdruck, sondern natürlich auch ein Markt, der uns anbietet, was wir alles tun können. Und da kommt dann eben dann doch eine etwas satirische Note aus meiner Sicht mit dazu. Wir bieten plötzlich eben ganz, ganz viel den Trauernden an, was nur ärgerlicherweise nebenbei eben auch was kostet. Und anscheinend je teurer dann die Trauerreise ist, für die einfachen Leute nur nach Mallorca, für die betuchtere trauernde Klientel bis zu den Philippinen, das ist eben dann das Ideal, um meine Trauer zu verarbeiten. Nein, ich glaube, wir sollten den Menschen einfach auch mal wieder zutrauen und den Raum geben, sich auch gehen zu lassen, sich auch fallen zu lassen, zurückzuziehen, auch mal einfach nichts zu tun, um daraus dann auch die neue Kraft zu schöpfen, die notwendig ist. Und deswegen ist auch eine wichtige These, dass auch Trauer etwas ist, was wir kulturell erlernen müssen. Und das musste der Vorzeitmensch, der Steinzeitmensch, und das müssen auch wir. Auch wir lernen Trauer. Das ist uns nicht angeboren.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.